Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die zweite EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit, die sogenannte NIS-2-Richtlinie. Sie bringt für größere Einrichtungen im Gesundheitswesen neue Pflichten bei der Sicherung gegen Cyberangriffe und Datenverlust mit sich. Und am Telefon begrüße ich dazu Dr. Patrick Großmann, Rechtsanwalt und zertifizierter Datenschutzbeauftragter in Frankfurt, also ganz in der Nähe der Ärztezeitung. Wobei das in virtuellen Räumen heutzutage ja nun wirklich gar keine Rolle mehr spielt. Hallo, Herr Dr. Großmann.
Hallo, Herr Gerloff. Danke für die Einladung.
Herr Dr. Großmann, Sie waren auf uns zugekommen, nachdem wir groß online über diese NIS-2-Richtlinie berichtet hatten, weil Sie bereits einige Erfahrung mit dem Thema gesammelt hätten. Es geht ja um Cybersicherheit, habe ich schon gesagt. Die ist durch die IT-Sicherheitsrichtlinie der KBV ja durchaus bereits angekommen in den Praxen und auch in NVZ natürlich. Große Kliniken mit mehr als 30.000 Patienten im Jahr, auch große Labore, unterliegen als kritische Einrichtungen längst noch weitergehenden Sicherheitsanforderungen. Auf wen im Gesundheitswesen kommen denn jetzt nach dieser Vorgabe aus Brüssel, die soll ja jetzt gesetzlich umgesetzt werden, neue Anforderungen zu? Können Sie das vielleicht als erstes mal sagen? Der Beitrag im Internet ist bestimmt nicht von allen unseren Hörern gelesen worden.
Ja, neue Pflichten nach der NIS-2-Richtlinie, die dann jetzt in nationales Recht noch umzusetzen ist. Wir sind gespannt, ob der gesetzte Zeitplan bis zum 17.10. diesen Jahres noch eingehalten wird.
Ja, wird knapp, oder? Ist so, ne? Wird knapp.
Ich möchte keine Prognosen anstellen, aber es ist jedenfalls sehr ambitioniert, diesen Zeitplan noch einzuhalten. Es gibt, glaube ich, noch viel zu diskutieren und die Verbände haben auch noch die eine oder andere Kritik geäußert. Es wird spannend, ob die Umsetzung bis zum 17.10. klappt. Mhm. Betroffen sind die Erbringer von Gesundheitsdienstleistungen und zwar dann, wenn sie mindestens 50 Beschäftigte haben oder einen Jahresumsatz und eine Jahresbilanzsumme von jeweils über 10 Millionen Euro aufweisen. Das ist der Schwellenwert für die Betroffenheit und erforderlich ist, dass es sich eben um einen Erbringer von Gesundheitsdienstleistungen handelt. Dann ist man eine sogenannte wichtige Einrichtung im Sinne der NIS-2-Richtlinie. Es gibt noch einen zweiten Schwellenwert, das sind dann 250 Mitarbeiter und 50 Millionen Jahresumsatz. Dann ist man eine sogenannte besonders wichtige Einrichtung. Das bringt eher kleinteiligere Unterscheidungen dann in den Pflichten nach sich. Wichtig ist also vor allem zu merken, der erste Schwellenwert, mindestens 50 Beschäftigte und 10 Millionen Jahresumsatz. Das führt zu einer NIS-2-Betroffenheit, wenn man ein
Erbringer. Also entweder oder, ne?
Genau, entweder 50 Mitarbeiter oder 10 Millionen Jahresumsatz und 10 Millionen Jahresbilanzsumme. Mhm. Das ist kumulativ.
Das ist kumulativ, ja. Der Teufel liegt ja fast immer im Detail. Teilweise gibt es Verbünde von MVZ in Regionen. Zählt bei den Umsatzgrenzen das Gesamtunternehmen, also die GmbH oder jeder einzelne Standort?
Da ist tatsächlich auf die Gesellschaft abzustellen, sodass dann die GmbH zählt. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass das verbundene oder Partnerunternehmen hinzugerechnet werden können. Wann das genau der Fall ist, das ist dann tatsächlich eher juristisches Klein-Klein und auch tatsächlich Gegenstand der Diskussionen mit den Verbänden oder der Kritik der Verbände, da genau diese Zurechnung noch nicht so richtig transparent und nachvollziehbar ist. Es gibt auch eine Ausnahme, die dürfte nach meiner Einschätzung im Gesundheitswesen eher nicht von großer praktischer Relevanz sein, weil eben die gesamte Dienstleistung NIS-2-pflichtig ist. Aber sollte man eine Einrichtung haben, die nur teilweise NIS-2-pflichtige Tätigkeiten ausübt, also nur ein Teil der Beschäftigten übt NIS-2-pflichtige Tätigkeiten aus und ein Teil nicht, dann kann man tatsächlich da eine anteilige Berücksichtigung nur vornehmen und würde dann drunter fallen. Bei einem klassischen MVZ dürfte das nicht der Fall sein, weil da alle Beschäftigten eben mit der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen befasst sind.
Also Azubis, Teilzeitkräfte auf jeden Fall, Reinigungspersonal auch?
Also ehrlicherweise Gute Frage. Die Berücksichtigung von Teilzeitkräften und Azubis ohne Frage, die Reinigungskräfte. Ich vermute, das bleibt dann der finalen Gesetzesbegründung vorbehalten, dass wir auch dort eine Berücksichtigung haben, weil das vermutlich nicht im Sinne des Gesetzgebers ist, dort einzelne Beschäftigte herauszudeklarieren. Es geht eher darum, dass man, ich habe immer das klassische Beispiel eines Baumarkts, der zum Teil Farben und Lacke verkauft, die eben unter die NIS-2-Richtlinie fallen, und aber auch Holz verkauft, das fällt nicht unter die NIS-2-Richtlinie, und dann kann man das eben so anteilig auseinander deklinieren, aber in einem MVZ wird einem das nicht gelingen, da einzelne Beschäftigte herauszurechnen. Das wäre meine Vermutung.
Ja, je tiefer die Regulierungsdichte ist, desto mehr Dinge müssen dann in den praktischen Ausführungen noch ausgeführt werden, nicht? Das ist ja dann eigentlich fast wie so eine Lawine, die dann immer größer wird. Aber das ist jetzt nicht das Hauptthema, ob jetzt Reinigungspersonal da drunter fällt oder nicht. Nun ist ja NIS 2 nicht die erste gesetzliche Regelung zum Thema Cybersicherheit, oder es ist ja erstmal eine Richtlinie aus Brüssel, aber es wird ein Gesetz in Deutschland. Was müssen denn Einrichtungen, die unter die neue Regelung fallen, an zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen beachten, die über das hinausgehen, was zum Beispiel die IT-Sicherheitsrichtlinie der KBV vorschreibt?
Ja, in technischer Hinsicht ist die NIS-2-Richtlinie tatsächlich, würde ich sagen, unspezifischer. Da sieht die IT-Sicherheitsrichtlinie der KBV ja relativ spezifische Regelungen oder sehr spezifische Regelungen für die unterschiedlichen Praxisgrößen vor. Da haben wir dann eben ganz präzise Regelungen oder relativ präzise Regelungen dazu, was man zum Beispiel mit mobilen Endgeräten in der Praxis machen muss und was nicht. Diese Detailtiefe findet man in der NIS-2-Richtlinie nicht. Da wird man lediglich verpflichtet, Risikomanagementmaßnahmen zu ergreifen, und man hat eben keine ganz spezifischen IT-Sicherheitsmaßnahmen, die vorgeschrieben sind. Das ergibt sich auch aus dem Regelungskontext, weil eben immer je Unternehmen zu prüfen ist, welche Maßnahmen geeignet sind. Und das, wenn wir mal im Gesundheitswesen bleiben, ist natürlich unterschiedlich zwischen einem eher kleineren MVZ und einer Uniklinik. Haben wir natürlich ganz unterschiedliche Risikomanagementmaßnahmen, die konkret zu ergreifen sind. Also wir haben hinsichtlich der technischen Dimension weniger konkrete Regelungen, sondern eher eine abstrakte Pflicht zur Umsetzung oder die abstrakte Pflicht zur Umsetzung von Risikomanagementmaßnahmen. Zusätzliche Pflichten sind als erstes eine Registrierungspflicht gegenüber dem BSI. Das heißt, Einrichtungen, die unter die NIS-2-Richtlinie fallen, müssen sich beim BSI registrieren. Dann haben wir bei IT-Sicherheitsvorfällen Meldepflichten. Das heißt, ähnlich wie wir das schon aus dem Datenschutzrecht kennen, da haben wir ja innerhalb von 72 Stunden nach einem Datenschutzvorfall eine Meldepflicht gegenüber dem Landesdatenschutzbeauftragten. Eine ähnliche Pflicht wird es dann jetzt auch bei IT-Sicherheitsvorfällen gegenüber dem BSI geben, da sogar 24 Stunden Meldefrist nur, also noch eine noch kürzere Frist. Dann haben wir ganz konkret Schulungspflichten sowohl gegenüber Beschäftigten als auch gegenüber der Geschäftsführung, verbunden mit dieser Schulungspflicht gegenüber der Geschäftsführung. Und das ist sicherlich ein Aspekt, der die Attention der NIS-2-Richtlinie nochmal nach oben schraubt, ist die persönliche Haftung der Geschäftsführung, der Geschäftsleitung, sofern ein verschuldeter Verstoß gegen die NIS-2-Richtlinie vorliegt. Das, würde ich sagen, sind so die wesentlichen Pflichten, die dazukommen. Konkret in technischer Hinsicht, bloß weil die Pflichten nach der NIS-2-Richtlinie nicht so ausdifferenziert sind, wie das jetzt in der IT-Sicherheitsrichtlinie der Fall ist, kann daraus oder wird daraus vermutlich, und das auch im Laufe der Zeit immer mehr, resultieren, dass ein höheres Sicherheitsniveau gefordert wird als das, was wir aus der IT-Sicherheitsrichtlinie kennen. Das heißt, eine Praxis, die bisher die IT-Sicherheitsrichtlinie vollständig erfüllt, wird vermutlich auch jetzt schon mit Einführung der NIS-2-Richtlinie weitere Maßnahmen umsetzen müssen, um eben geeignete Risikomanagementmaßnahmen zu ergreifen.
Also es ist tatsächlich ein geeignetes Risikomanagement der zentrale Begriff, kann man das so sagen? Okay. Ja, am Anfang steht ja die Pflicht, sich damit zu beschäftigen, ob die eigene Einrichtung selbst betroffen ist oder nicht. Muss denn wirklich jede Einrichtung diese sogenannte Betroffenheitsprüfung machen? Auch ganz kleine Praxen mit einem Arzt und vielleicht 5 MFA und zwei Reinigungskräften oder was auch immer, die bei denen sowieso klar ist, dass sie nicht drunter fallen. Muss das jeder machen oder eben nur die, die so an der Grenze sind?
Nein, in der Praxis wird man...
Und natürlich die, die auch oben drüber liegen, also die dann natürlich auch.
Also in der Praxis wird man vermutlich nur dann, wenn man vermutet, darunter fallen zu können, das sich im Detail anschauen, und das dürfte aus einer praktischen Perspektive auch die sinnvolle Herangehensweise sein. Aber grundsätzlich muss natürlich jeder erst einmal prüfen, ob er in den Anwendungsbereich der NIS-2-Richtlinie fällt oder nicht. Bei der kleinen Praxis mit wenigen Beschäftigten ist das eine zügige Prüfung, die man dann...
Also das geht dann tatsächlich auch schnell. Also da kommt man dann schnell durch diese Betroffenheitsprüfung.
Genau, weil im Gesundheitswesen eben diese Schwellenwerte relevant sind. Es gibt außerhalb des Gesundheitswesens im Rahmen der NIS-2-Richtlinie auch Einrichtungsarten, die unabhängig eines Schwellenwertes unter die NIS-2-Richtlinie fallen. Aber diese Einrichtungsarten sind eher technischer Natur. Das sind Dienstleistungen, die weit entfernt des Gesundheitswesens sind, sodass im Gesundheitswesen immer dieser Schwellenwert relevant ist. Das heißt, wenn man nicht annähernd an die 50 Mitarbeiter kommt und auch kein verbundenes oder Partnerunternehmen hat, dessen Mitarbeiterzahl oder Jahresumsatz hinzugerechnet werden könnte, ist die Betroffenheitsprüfung sehr zügig zu erledigen.
Jetzt nehmen wir mal an, ein Geschäftsführer oder ein Inhaber einer Großpraxis mit insgesamt 60 Mitarbeitern stellt fest, die eigene Einrichtung ist betroffen. Was ist dann zu tun?
Dann sind als erstes die geeigneten Risikomanagementmaßnahmen zu ergreifen. Das dürfte der relevanteste Punkt sein und auch der Aspekt sein, der am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, dann, das erfolgt meistens unter Hinzuziehung von Dienstleistern. Das sind dann nicht anwaltliche Dienstleister. Wir sind vor allem gerade damit befasst, diese Betroffenheitsprüfungen vorzunehmen. Dann ist zu bestimmen, welche Risikomanagementmaßnahmen konkret umzusetzen sind. Und dann beginnt der meist relativ langwierige Prozess der Umsetzung eben dieser Risikomanagementmaßnahmen. Parallel haben wir dann, sobald das quasi scharf geschaltet wird, die Registrierungspflicht gegenüber dem BSI. Das wären jetzt die zentralen Pflichten. Was die Risikomanagementmaßnahmen angeht, kann man auf eine Zertifizierung zurückgreifen. Mit den weiteren Gesetzentwürfen beziehungsweise dann der finalen Version des Gesetzes wird sich zeigen, inwiefern Zertifizierungen dazu geeignet sein werden, um die Erfüllung geeigneter Risikomanagementmaßnahmen nachzuweisen. Aktuell ist vorgesehen, dass man mit einer ISO 27001 Zertifizierung eben nachweisen kann, zumindest einen relevanten Teil dieser geeigneten Risikomanagementmaßnahmen erfüllt zu haben. Insofern dürften die Zertifizierungen da eine besondere Praxisrelevanz gewinnen. Und dann, wenn man quasi den eigenen Hof soweit gekehrt hat und die Risikomanagementmaßnahmen implementiert hat, geht es an die Lieferkette. Denn auch da ist sicherzustellen, und das dann vermutlich in der Regel vertraglich und möglicherweise auch mal durch ein Audit zu überprüfen, dass die Anforderungen der NIS-2-Richtlinie auch in der Lieferkette umgesetzt sind.
Das heißt zum Beispiel, wenn ich mir ein MRT-Gerät kaufe oder ein Ultraschallgerät, das auch an die IT angeschlossen wird, oder wenn ich eine Praxissoftware habe oder die Gematik ist ja im Grunde genommen auch dann sowas wie ein Dienstleister für eine Praxis mit der Telematik-Infrastruktur. Die müssten dann auch alle nachweisen, dass sie sich an die NIS-2-Richtlinie halten.
Genau, das ist genau der Aspekt der Lieferkette. Das heißt, also klassisch wären eben zum Beispiel Cloud-Dienstleister, die, wenn sie, da gelten übrigens die gleichen Schwellenwerte, die, wenn sie auch diese 50-Mitarbeiter-Schwelle bzw. 10 Millionen selbst knacken, auch selbst NIS-2 pflichtig wären, was vermutlich bei größeren Praxissoftwaren, die cloudbasiert betrieben werden, der Fall sein dürfte. Das gleiche gilt für IT-Dienstleister, die also extern die IT für Praxen vornehmen. Auch die müssten dann eben entsprechend in die Pflicht genommen werden. Man würde das sinnigerweise in die vertraglichen Regelungen mit aufnehmen, wobei gerade bei diesen konkreten Beispielen, die ich gerade genannt habe, also sowohl IT-Dienstleister als auch Cloud-Software-Anbieter, die fallen jeweils eben auch unter die NIS-2-Richtlinie, sofern die genannten Schwellenwerte überschritten sind. Also da gelten die gleichen Schwellenwerte. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich und das macht es dann in der Praxis durchaus auch einfacher, dass gerade diese kritischen Dienstleister für Praxen selbst nicht zweipflichtig sind, wenn es eben nicht besonders kleine Läden sind.
Sie haben ja eben gesagt, dass diese genauen technischen Vorgaben gar nicht so detailliert in der NIS-2-Richtlinie geregelt sind. An welchen Stellen sind da denn Gesundheitseinrichtungen besonders betroffen durch diese Änderung? Also Kochrezepte wird man nicht finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber irgendwas, Sie haben ja gesagt, wahrscheinlich wird man dann doch auch seine eigenen Standards im Vergleich zur Sicherheitsrichtlinie nochmal erhöhen müssen. Manche haben vielleicht schon das Gefühl, wenn sie jetzt das alles mal umgesetzt haben mit der Sicherheitsrichtlinie, Mensch, eigentlich sind wir da doch schon ziemlich weit. Was könnte da noch auf die Praxen zukommen und auf die MVZ?
Ja, das ist natürlich eine relativ technische Frage, die dann langsam das juristische Feld verlässt.
Ja,
und
das
gerade
stimmt,
die,
gebe ich zu.
Gerade die Bestimmung der Geeignetheit dieser Maßnahmen ist, ich komme ursprünglich aus dem Datenschutzrecht und auch dort kennen wir geeignete technische und organisatorische Maßnahmen und das ist für einen Juristen immer schwierig, konkret zu bestimmen, was denn nun geeignete technische und organisatorische Maßnahmen oder hier jetzt geeignete Risikomanagementmaßnahmen sind. Da wird es vermutlich in der Zukunft Annäherungen geben und ich hoffe auch, dass es da von den Behörden Handreichungen geben wird, die uns da die Arbeit erleichtern. Ich vermute, dass das bei Praxen die neuralgischen Punkte betrifft, die ohnehin jetzt eine besondere Sicherheitsexponierung mit sich bringen. Das wären zum Beispiel in der medizinischen Praxis die ganzen Datenübermittlungswege. Das ist so ein klassisches Feld aus meiner Sicht, wo sicherlich eine Erhöhung des aktuellen Sicherheitsniveaus geboten ist, weil man eben an dieser Stelle besonders exponiert ist, weil das die medizinische Arbeit eben mit sich bringt, sehr viel besonders sensible Daten zwischen verschiedenen Leistungserbringern beispielsweise hin und her zu übermitteln. Und aus meiner praktischen Erfahrung weiß ich, dass es dort noch die eine oder andere offene Flanke gibt, die es zu schließen gibt.
Also zum Beispiel sowas wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung oder sowas.
Genau, also gerade die Verschlüsselung von Übermittlungswegen zwischen verschiedenen Leistungserbringern, das ist, würde ich sagen, so ein Klassiker. Das zumindest ist das, was ich aus meiner datenschutzrechtlichen Beratung weiß, dass dort oftmals nicht geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Und das wäre eben etwas Konkretes, was jetzt diese geeigneten Risikomanagementmaßnahmen adressieren.
Dann treten wir jetzt noch mal einen kleinen Schritt zurück. Der Kabinettsentwurf umfasst immerhin gut 100 Seiten plus Begründung, wenn ich das richtig gesehen habe. Insgesamt, glaube ich, 200 Seiten. Dr. Großmann, steht da vor allem neue Bürokratie drin oder ist das alles wirklich notwendig, damit wir auf die zunehmenden Gefahren aus dem Netz gut vorbereitet sind und damit Patienten sicher sein können, dass auch ihre Daten sicher sind? Ist ja immer so ein bisschen die Frage, denn das ist ja auch was Bürokratisches, oder?
Das ist ohne Frage etwas Bürokratisches. Alleine die Betroffenheitsprüfung hat etwas Bürokratisches. Das ist etwas, worüber wir Anwälte uns freuen. Gerade aufgrund der Regelungssystematik des EU-Rechts, die gerne relativ kompliziert ist, da vielfältige Verweisungen zwischen unterschiedlichen EU-Verordnungen erfolgen und das Zurechtfinden in diesem Betroffenheitsdschungel alles andere als einfach ist, vor allem in den Sektoren außerhalb des Gesundheitswesens. Im Gesundheitswesen lässt sich das noch vergleichsweise einfach bestimmen. Das bringt ohne Frage eine Bürokratisierung mit sich und Stichwort Registrierungspflicht kommen weitere bürokratische Aufgaben hinzu. Aus meiner Sicht ist es eine relativ gesunde Mischung, was jetzt die konkrete Umsetzung der Risikomanagementmaßnahmen angeht. Das heißt, die Erhöhung der IT-Sicherheitsanforderungen an sich ist aus meiner Sicht schon eine zu befürwortende Angelegenheit, da eben bei relevanten Einrichtungen so die Relevanz der IT-Sicherheit hoffentlich ein wenig erhöht wird.
Ja.
Ich kann an vielen Stellen nicht ganz nachvollziehen, wie die Einrichtungen ausgewählt wurden. Das ist aber auch wieder jenseits des Gesundheitswesens. Da gibt es die ein oder andere Einrichtungsart, wo man nicht ganz versteht, warum die jetzt betroffen ist und eine andere eben nicht. Wie gesagt, das außerhalb des Gesundheitswesens. Die Erhöhung der IT-Sicherheitsanforderungen ist aus meiner Sicht erst einmal eine grundsätzlich zu befürwortende Angelegenheit und führt hoffentlich dazu, dass insgesamt Cyberkriminelle es etwas schwerer haben in der EU. Und das ist erstmal etwas zu befürwortendes. Dass damit komplizierte Regelungen einhergehen und dass damit beispielsweise unbestimmte Rechtsbegriffe mit Einzug erhalten, die eben aktuell auch noch in der Kritik stehen, das ist sicherlich der Aspekt der Bürokratisierung, den man hätte eleganter lösen können.
Ah ja, also tatsächlich. Man könnte ja jetzt, als Liberaler könnte man ja jetzt einwenden, liegt es nicht im Eigeninteresse jeder Einrichtung, die Daten sicher aufzubewahren und sich gegen Cyberangriffe zu schützen? Und müsste es nicht eigentlich ausreichen, so drastische Strafen anzudrohen für die, die es nicht schaffen, die Daten zu schützen? Aber am Ende ist es eigentlich Ihre Sache, wie Sie es machen. Wie tief muss ein Gesetzgeber da wirklich eingreifen oder ein Verordnungsgeber aus Brüssel?
Da wir auch relativ viel im Kontext von Cyberangriffen beraten, sehen wir relativ oft gehackte Unternehmen von innen und sehen, dass das gerade eben leider noch nicht so richtig funktioniert und dass es eben viele Unternehmen gibt, die gehackt werden. Das geht ja auch regelmäßig durch die Presse. Insofern funktioniert dieses Incentive leider nach meiner praktischen Erfahrung noch nicht so richtig und Strafen gibt es, also ganz konkrete Strafen gibt es bisher eher in überschaubarem Rahmen. Natürlich gibt es mal Datenschutzbußgelder nach einem Cyberangriff, aber in der Regel sind die Schäden, die den Unternehmen sonst entstehen, nach einem Cyberangriff das, was viel mehr wehtut als jetzt Strafen. Also die Kosten, die eben entstehen aufgrund eines Cyberangriffs, die sind erheblich. Trotzdem gibt es ganz viele Unternehmen, die eben noch nicht geeignete IT-Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Das sehen wir ja letztlich auch an der großen Anzahl von Cyberangriffen betroffener Unternehmen. Insofern ist das aus meiner Sicht schon ein Feld, in dem eine Regulierung grundsätzlich sinnvoll ist. Und damit werde ich mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die gerade über der Schwelle sind, möglicherweise nicht ganz beliebt machen. Aber gerade in solchen Einrichtungen, die eben am unteren Ende der Schwellen sich befinden, da zeigt sich die Praxiserfahrung, dass die IT-Sicherheitsmaßnahmen eben oftmals noch nicht in dem Maß umgesetzt sind, wie das möglich wäre. Natürlich sind dann auch die finanziellen Ressourcen geringer, aber auch ein MVZ mit eben 50 Mitarbeitern verfügt über eine Vielzahl sensibler Daten. Und insofern kann ich grundsätzlich das Interesse des EU oder des Gesetzgebers nachvollziehen, an dieser Stelle eine Normierung vornehmen zu wollen.
Okay. Nun hat ein MVZ-Verband von jährlichen Zusatzkosten allerdings je MVZ-Gruppe, das sind dann also schon ganz schön große Unternehmen, von jährlichen Zusatzkosten in sechsstelliger Höhe gesprochen. Ist das also durch die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie, ist das realistisch?
Das ist ehrlicherweise natürlich eine relativ technische Frage, die ich seriös nicht so wirklich beantworten kann. Es erscheint mir jedenfalls Klar. nicht unplausibel, das kann ich ohne Frage sagen. Wir begleiten Unternehmen ja regelmäßig im Kontext IT-Sicherheitsrecht und die Kosten, die für IT-Sicherheitsmaßnahmen dort auflaufen, die erreichen ohne Frage solche Dimensionen. Ich würde es ein bisschen umformulieren und dem so vielleicht noch einen positiven Touch geben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sechsstellige Beträge auch bei eher kleineren MVZs, die dann gerade die Schwelle überschreiten, zumindest jetzt in der Anfangszeit auflaufen. Aber das sind ja nicht Kosten, die alleine nur für die Erfüllung jetzt dieser gesetzlichen Pflichten notwendig sind, sondern die eben erforderlich sind, um eine ordentliche IT-Sicherheit zu schaffen. Und das sind Investitionen in die Zukunft. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ein solches MVZ gehackt wird und man ein paar Tage stillsteht und dann vielfältige Kosten für IT-Dienstleister, IT-Forensiker, Anwälte und Co. auflaufen, die werden sehr, sehr schnell einen solchen Betrag überschreiten, sodass das an dieser Stelle in der Praxis eher eine Milchmädchenrechnung ist, da die Kosten, wenn es mal zu einem Cyberangriff kommt, wesentlich höher sind.
Mhm. Vielleicht noch eine kleine Zusatzfrage. Welche Maßnahmen verursachen denn den Löwenanteil dieser hohen Kosten? Schulung, neue Hardware oder Software, Organisation, Zertifizierung? Wie kann man das so ein bisschen gewichten?
Also Schulung wird es sicherlich nicht sein. Ich vermute, dass die Kosten vor allem in der Beratung sowie in der Anschaffung von Software und Hardware liegen dürften. Aber vermutlich, geht so ein bisschen raus aus dem juristischen Kernberitt. Ich würde vermuten, dass tatsächlich die Beraterkosten wahrscheinlich den größten Teil ausmachen, gefolgt von Software und Hardware. Die Schulungskosten, die werden wahrscheinlich eher am hinteren Ende auftauchen.
Haben denn die Leute das eigentlich alle schon auf dem Schirm? Also wir hatten mit dem BMVZ-Verband da gesprochen, die meinten, dass gerade diese mittelgroßen MVZ, die so an der Grenze liegen mit den 50 Mitarbeitern, dass die das teilweise noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben oder manche von ihnen zumindest. Nun sind sie so ein bisschen ja in diesem Beratungsgeschäft drin. Ist das NIS 2 so schon wahrgenommen, gerade im Gesundheitswesen, oder tun sich die Einrichtungen da noch schwer?
Also zu uns kommen natürlich vorrangig oder kommen nur die, die dieses Thema überhaupt auf dem Schirm haben.
Das ist klar.
Aber
ja.
Ich Mandate jenseits des IT-Sicherheitsrechts, da habe ich durchaus jetzt schon einige Male die Erfahrung gemacht, dass Mandanten das noch gar nicht auf dem Schirm hatten und dass wir die Mandanten anfänglich darüber informieren, dass dort eine mögliche NIS-2-Betroffenheit besteht. Insofern, mein persönlicher Eindruck ist, dass es nicht wenige gibt, die das gar nicht auf dem Schirm haben, beziehungsweise bisher vielleicht noch ein bisschen verdrängen. Das ist jedoch aus einer praktischen Perspektive nicht sinnvoll, da die Regelungen eben vermutlich sehr bald in Kraft treten werden. Wir wissen noch nicht, ob es eine Umsetzungsfrist geben wird oder nicht. Der letzte Gesetzesentwurf sieht keine Umsetzungsfrist vor. Ich weiß, dass die Verbände das fordern. Es bleibt also abzuwarten, ob noch eine Umsetzungsfrist vorgesehen wird. Sollte das nicht der Fall sein, würden die Pflichten tatsächlich dann unmittelbar in Kraft treten, wobei beispielsweise die Aufsichts- und Durchsetzungsmaßnahmen des BSI, also quasi deren Kontrollmaßnahmen, erst 3 Jahre nach Inkrafttreten vorgesehen sind, sodass man dort zumindest ein wenig Zeit hat. Aber gerade was die persönliche Haftung anbelangt, ohne Umsetzungsfrist wird die sofort in Kraft treten.
Ah ja, also persönliche Haftung ist natürlich dann schon auch ein wichtiger Punkt. Gibt es da Strafen, wenn Sie jetzt sagen, die BSI-Maßnahmen nach 3 Jahren, wie hoch sind da die Strafen, wenn man das nicht macht, was man machen müsste?
Also da sind Bußgelder vorgesehen. Das ist so ein bisschen orientiert an den Bußgeldern, die wir aus dem Datenschutzrecht kennen. Und ich muss es ehrlich gesagt einmal ganz kurz nachschauen, damit ich jetzt keine falsche Zahl sage.
Mhm.
Die Bußgeldhöhen sind bis zu 10 Millionen bzw. 2% des weltweiten Jahresumsatzes. Das ist auch eine Konstellation, die wir so aus dem Datenschutzrecht kennen. Dort sind es bei schwerwiegenden Verstößen sogar noch höhere Bußgelder. Aber das sind die Bußgelder, die eben konkret drohen, sofern ein Verstoß gegen die NIS-2-Richtlinie nachgewiesen ist.
Gut, ja, das ist ja schon relevant.
Das steht aber, wenn ich nur noch mal ganz kurz ergänzen darf, steht eben neben der persönlichen Haftung der Geschäftsführer für potenzielle Schäden, die entstehen.
Ja.
Wie diese Haftungsregelungen konkret ausgestaltet oder konkret zu verstehen sind, das bleibt sicherlich der weiteren juristischen Auseinandersetzung vorbehalten.
Das war jetzt wieder ein typisches Schlusswort eines Rechtsanwalts. Insofern, der Betriebswirt wird vielleicht eher sagen, aktuell laufen ja Honorarverhandlungen zwischen KBV und Krankenkassen. NIS 2 könnte ein zusätzlicher Grund sein, die Honorare ein bisschen mehr zu erhöhen. Allerdings, ob das jetzt bis zu den Verhandlungsführern dringt, das dürfte mehr als fraglich sein. Dr. Großmann, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch und die Aufklärung, die Sie unseren Hörern gegeben haben. Alles Gute für Sie.
Danke für die Einladung.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.